Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
Herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat auf Lightbeat Radio. Hallo Florian.
Hallo Arno.
Ja, lieber Florian, wie hast du die Apokalypse überstanden?
Die Stromapokalypse?
Ja. Einwöchige Abstinenz vom Herrengedeck.
Ja, ging so. Aber ich habe ja dann ziemlich viel mit mir selbst geredet und dann war es in Ordnung.
Ja, dann schön zu hören. Selbstgespräche sind die besten, weil dir meistens halt keiner widerspricht, ne?
Aber ich dachte, du spielst jetzt auf den Stromengpass an, von dem wir gehört haben.
Haben wir was gehört? Ich habe ja die Flucht betrieben ins
Atom. Du warst im Feindesland, ja.
Ja, ins atomsichere Frankreich. Da hat alles geklappt.
Was ist hier passiert? In Deutschland war ja katastrophale Warnung von irgendeinem Energiedepp-Experten, dass eventuell die Stromnetze zusammenbrechen könnten. Indirekt hat er sogar auf diese erneuerbare Energie angespielt, dass das wohl ein Grund dafür war oder ist. Und das wurde dann in den Medien ziemlich gehypt, aber natürlich ist nichts passiert. Aber das kam natürlich 2 oder 3 Tage nach unserer letzten Herrengedeck-Folge, wo wir ja beschrieben haben, wie sehr wir auf die Apokalypse vorbereitet sind.
Ja, also ich glaube, das ist der Chef vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Und Katastrophen.
Ich dachte, du warst in Frankreich.
Ja, mein Gott, ich kann ja schnell tippen. Ja, ich sehe es gerade. Ja, auch herzlich willkommen an diesen Herrengedeckhörer, der durch diese Sendung seine Aufgabe dann übernommen hat und gefunden hat. Ja. Das ist doch schön.
Absolut. Ein bisschen Panik verbreitet. Aber der Strom geht und wir können die nächste Folge aufnehmen.
Was wir jetzt auch tun.
Was wir auch tun. Und du wolltest ein bisschen erzählen, was du bei den Franzosen getrieben hast.
Es gab diesen Spruch, nach Frankreich nur auf Ketten, ne? Kennst du ja. Diesen Nazi-Spruch. Ich habe die Bedeutung jetzt kennengelernt.
Aha.
Und zwar geht es eigentlich darum, dass die Franzosen so einen beschissenen Fahrstil haben, dass man nur im Panzer da sicher durch die Gegend kommt.
Ach so, das ist gesichert, die Interpretation.
Das ist meine und damit ist es gesichert.
Okay, ja.
Also ich glaube, es bezieht sich einfach darauf, dass man nur im französischen Straßenverkehr nur in einem deutschen Panzer überleben kann, weil die ja doch schon ein wenig wie die gesenkte Säule fahren.
Und war was dran an dem Vorurteil?
Ja, also das ist ja bei mir gekommen, diese Interpretation im Zuge dessen, dass es daher kommt. Nee, war auf jeden Fall was dran. Ich war ein paar Wochen unten in Südfrankreich und habe da den Jahresurlaub verbracht. Ich weiß nicht, dieses Konzept Jahresurlaub, wie stehst du dazu?
Lieber viele kleine. Also so einen längeren Urlaub, da hatte ich eigentlich nie wirklich Spaß dran. Das ist dann meistens in Langeweile ausgeartet oder in Stress und das war dann irgendwann zu viel. Also mehr als eine Woche würde ich, glaube ich, gar nicht machen. Und dann lieber 2-3 Mal eine Woche.
Ja, ist halt manchmal ein bisschen blöd, wenn du eine weitere Anreise hast, ne? Wenn du irgendwie 8 Stunden, 10 Stunden im Auto sitzt.
Ja,
gut. Und jetzt nur für eine Woche. Dann kann man es ja doch schon verstehen, würde ich jetzt sagen.
Bist du nicht geflogen?
Nein, hallo, ich habe mich der neuen Modekrankheit angeschlossen, der Flugscham. Und habe da tatsächlich sogar mit einem Benziner gefahren, also vollkommen korrekt. Habe auch unter freiem Himmel geschlafen und mit einem Zeltdach über mir, also gecampt.
Die ganzen 2 Wochen?
Ganze 2 Wochen.
Ach, das gibt's ja gar nicht.
Ja.
Kretas Freudentränen kommen. Kretas Freudentränen fallen.
Ja, aber es ist ja schon ganz schön viel Chemie, die in so draußen Sachen drin steckt. Da ist ja alles chemisch. Draußen Sachen. Es gibt die drin Sachen, es gibt die draußen Sachen. Da ist ja doch alles ganz, ganz viel Chemie und das ist immer, finde ich ja ganz witzig, dass man geht in die Natur rein, um das zu erleben. Wir hatten ja schon mal gesprochen davon, dass der Wald und alles aber eigentlich vom Menschen ja schon geschaffen ist. Und man geht da, zumindest der Großstädter, in eine Ausrüstung rein, die chemisch hoch konzentriert wurde, wo man Unsummen für Geld für ausgegeben hat, damit man da die Tracking-Bekleidung und Wanderbekleidung alles dabei hat.
Ja, hat sie Jack Wolfskin-Jacken an?
Ich glaube, ich habe einen Pullover oder irgendwie sowas da von Jack Wolfskin mal ja, aber gehabt. Erzähl,
seid ihr wirklich 8 Stunden gefahren?
Ja, wir waren unten am Tarn, einem kleinen Flüsschen von Tarn. Und da haben wir die Hitze und alles gut überstanden. Ein bisschen Kanu gefahren, ein bisschen Flusswanderung gemacht, sich die Dörfchen angeguckt, Französisch gegessen.
Französisch so gesprochen?
Je ne parle pas français, glaube ich, heißt, ich spreche kein Französisch. Und das habe ich in 2 Wochen kultiviert, dass ich diesen Satz einigermaßen flüssig über die Lippen bekomme.
Beherrsche. Ja, aber nee. Erzähl mal, wie war das dann mit den Straßen? Bist du dann über Privatstraßen rüber?
Ja, genau, da wollte ich auch mal drüber sprechen. In Frankreich ist es ja so, erstmal trinke ich jetzt ein französisches Limonadenbier, erstmal noch. Nennt sich Panaché, bin ich ein großer Fan, in letzter Zeit von geworden.
Ach, das ist der mit 1%, ne?
Unter 1%.
Ja, genau.
Panaché schleichen zum Alkoholiker, so glaube ich das nur von denen.
Ich glaube, das geht gar nicht mit denen.
Nee, da säufst du dich nüchtern dran. Aber trotzdem ganz lecker. Und bevor wir zum Autos kommen, Drehverschlüsse an Bieren, ne?
Ja.
Auch so ein Unding.
Absolutes Unding.
So ein Niedergang der Kultur.
Ja.
Absolut. Ganz praktisch so bei Limos und sowas, aber ich sag mal, du kriegst ja auch so immer eine Flasche auf und aber Drehverschlüsse, das ist, da hört irgendwo, da fängt die deutsche Leitkultur, glaube ich, an.
Aber du redest jetzt von Metalldrehverschlüssen, also drehenden Kronkorken. Mhm. Nicht so Plastikkäppchen, die gibt es ja mittlerweile auch.
Ja, auch im Wein. Wir hatten ganz viele Weine, die mit Plastikkorken waren und nicht mehr mit richtigen Korken.
Ja, Kork geht absolut zurück. Also nicht nur, weil es zu teuer ist, sondern weil viele Winzer auch sagen, dass Kunststoffkorken besser erhält und auch einen neutraleren Geschmack abgibt.
Aber ja, das
will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Hab ich auch gehört, auch von einem Winzer selber. Mhm. Ich finde es aber trotzdem irgendwie, der Korken hat noch ein bisschen mehr Stil. Vielleicht oder ein bisschen mehr Echtheit, so ein bisschen, weil man es so gewohnt ist, aber auch daran wird man sich gewöhnen. Nee, aber kommen wir zurück zu den französischen Straßen. Da gibt es ja die Autobahnmaut, die pro Nutzung anfällt. Ich weiß nicht, ob man da als Franzose, wenn man da öfter drüber fährt, andere Methoden hat oder so eine Jahreskarte dafür bekommt. Auf jeden Fall die Nutzung der Hauptautobahn da immer mit Kosten verbunden. Man fährt dann dahin, kriegt am Anfang so eine Karte und am Ende an der Mautstation gibt man die da wieder ab und dann berechnet sich halt das Geld da zusammen. Und ich kann verstehen, warum man das ablehnt. Warum?
Ja.
Warum man dann sagt, ja, das ist ja wie in Frankreich, wo man für die Straßen zahlen muss, ist es natürlich schöner und wahrscheinlich hat sich das auch etabliert, das direkt vom Gehalt abgezogen zu bekommen, weil es ja dann gar nicht mehr auffällt.
Also wie bei uns.
Ja, als wenn man da irgendwie für die Nutzung was macht. Und so ein bisschen ist es auch, ich glaube, so ein bisschen wie die Gratis-Mentalität, die es im Internet gibt.
Mhm.
Dass, wenn du es gewohnt bist, für die Straßen zu bezahlen, dass du dich dann noch umso mehr ärgerst, das zu machen. Ja. Aber auf der anderen Seite kommst du halt auch wesentlich schneller voran, ne?
Also keine Chance auf Stau oder?
Da jetzt nicht, aber ich habe in Frankreich so oder so nur einmal auf irgendeinem Berg einen Stau gehabt, weil da irgendwie alle Franzosen da waren, weil es gerade die Tour de France durchgefahren ist und dann da alle nochmal 2 Tage später auch nochmal den Berg befahren wollten mit ihrem Auto.
Ja, wäre jetzt interessant, ob diese Mautstraßen Stau kategorisch ausschließen, weil der Privatbetreiber sofort ausbaut.
Ja.
Oder ob das eher nur theoretisch nett klingt, aber in der Praxis vielleicht genauso viel Stau ist wie bei uns auch.
Vielleicht, weil es auch mehr Fernstraßen ist und es gibt wesentlich weniger Abfahrten als in deutschen Autobahnen. Mhm. Also ich glaube schon, dass auf diesen Straßen eindeutig weniger Stau ist. Weil halt auch diejenigen, die dann nur kurz fahren, sich überlegen, ja, dann fahre ich da über die Landstraßen. Oder die Semi-Autobahn. Aber ich kann es halt nicht sagen, weil generell ich überhaupt keinen Stau in Frankreich erlebt habe.
Ja.
Wie das war.
Ja, und was machen wir dann? Verstaatlichen?
Ja, auf jeden Fall.
Als Lösung, ja.
Freie Fahrt für freie Bürger und für freie Franzosen auch. Da hilft nur verstaatlichen.
Freie Europäer, ich bitte dich.
Ja, Entschuldigung, oh Gott. Schande über mein Haupt. Asche über mein Haupt. Gerade Nationen noch gedacht. Schande.
Aber es wurde vom Verfassungsschutz abgelehnt, ne? Die Maut in Deutschland letztes Jahr oder so.
Ja, nein. Kann sein. Habe ich nicht verfolgt.
Ja, ich glaube schon. Aber alle dürfen es außer Odin.
Genau, weil es ja dann sonst diskriminierend ist. Und außerdem genau, kann man das ja eh nicht einhalten. Also wenn man Grenzen nicht kontrollieren kann, kann man auch Autobahnen nicht kontrollieren. Denke ich mir vielleicht.
Ich hab ein schönes Meme gesehen. Mhm. Kennst du noch Dave Chappelle, diesen schwarzen Comedian?
Ja, im Groben.
Und er guckt so blöd in die Kamera und dann steht halt unten drunter Modern Problems require modern solutions. Also dann auf Deutsch, moderne Probleme erfordern moderne Lösungen. Und da hat einer tatsächlich dann auf Facebook in irgendeiner Gruppe vorgeschlagen, man sollte doch bitte Schwimmbäder an die deutschen Außengrenzen bauen, weil es ja möglich ist, da die Pässe zu kontrollieren.
Ja, ich habe nur irgendwo gelesen, dass, ich weiß nicht mehr wo, von wegen die Außengrenzen, wir haben in Deutschland 1600 Schwimmbäder oder weniger. Und die haben eine Durchschnittsgröße von 500 Quadratmetern oder sowas. Und da hat ihn jemand ausgerechnet, dass das ja ungefähr das Äquivalent ist zu der deutschen Außengrenze. Diese Schwimmbäder, das zu machen. Außerdem soll nicht auch im Bundestag so ein Wasserhindernis gebaut werden?
Ja, genau. Aber das hat sich ziemlich verselbstständigt, diese Meldung. Also ich glaube, das war tatsächlich ein rein ästhetischer, praktischer Grund, weil halt vorher diese seltsamen Baugitter immer da standen beim Eingangsbereich für die Besucher. Und die sahen schon ziemlich scheiße aus, also muss man sagen. Und ich glaube, das sollte einfach verschönigt werden. Und dann kam aber dann die erste Meldung von der, keine Ahnung, Bild-Zeitung, PI-News oder sonst was im Sinne von Bundesregierung lässt Burggraben bauen. Und dann ist es halt richtig abgegangen.
Der gesellschaftliche Graben vertieft sich immer mehr.
Ja, genau. Aber ich habe gesehen, Angela Merkel im Urlaub, ein sehr beeindruckendes Bild. Jetzt muss ich gerade googeln, wie der Autor heißt, das weiß ich gar nicht mehr. Und zwar, die hat ein Buch gelesen am Balkon und jemand hat das aufgenommen und die hat tatsächlich gelesen, Der Tyrann von Stephen Greenblatt, Shakespeares Machtkunde für das 21. Jahrhundert.
Also ist das Machiavelli 2.0 oder?
Irgendwie sowas in der Art, genau. Und das war sie da am Lesen in ihrer Sommerresidenz. Und zeitgleich war dann Matteo Salvini auf so einem Partystrand und hat als DJ aufgelegt mit hunderten glücklichen Italienern, die ihn alle umarmen wollten und Selfies machen. Naja, die Deutschen eben.
Jedem seinen Urlaub, wie er es mag, und seine Lektüre. Ja, ich wollte vielleicht mit dir ein bisschen über das Erlebnis Auslandsurlaub sprechen, weil das letzte Mal hatten wir ja schon mal am Anfang irgendwann Urlaub im eigenen Land
gemacht. Ja, die erste Folge,
war das die erste Folge?
Ich glaube, das war die erste Folge.
Heimaturlaub und jetzt Auslandurlaub, also Frankreichurlaub.
Ja.
In diesem Fall Ausland. Ich spreche kein Französisch.
Ja.
Je ne parle pas français, glaube ich. Hatten wir schon mal gerade.
Ja, ich minimal.
Ja, es ist so, wenn du jetzt viel im englischsprachigen Raum bist, da verstehst du ja immer so die Mitmenschen um dich drumherum.
Ja.
Aber da war es auch so, dass in diesem Bereich relativ wenig ausländische Touristen waren. Das heißt, die Franzosen machen da sehr gerne selber Urlaub. Und es war eigentlich alles voll Französisch. Das heißt, selbst Bestellungen im Restaurant und all sowas, also das ist auch Französisch und du kommst dir ja unglaublich blöd vor. Du hast ja nicht nur die Sprachbarriere, die du irgendwie vielleicht noch hinbekommen würdest. Du hast ja auch eine völlig andere Kultur, eine völlig andere Esskultur.
Ja.
Und irgendwann hatten wir uns mal unterhalten, dass es Woran erkennt man einen Deutschen im Urlaub?
Dass er versucht, die andere Sprache rauszuquetschen.
Das und dass er sich darüber Gedanken macht, wie denn die Trinkgeldregelung im fremden Land ist.
Ja, und wie ist sie?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe es versucht rauszufinden als guter Deutscher. Angeblich ist es in der Rechnung mit drin, das Trinkgeld. Man gibt aber trotzdem wieder Trinkgeld in der Rechnung und steht auch auf der Rechnung drauf. Ich habe es nirgendwo gefunden, wie das so ist. Und dann ist natürlich jetzt mein libertärer Verstand angesprungen.
Ja.
Und Steuervermeidungsverstand und dachte mir, wie blöd ist es denn, sein Trinkgeld auch noch auf der Rechnung zu haben? Weil dann hat der Staat natürlich auch noch Bock, das dir abzukassieren.
Hm. Ja, stimmt.
Selbst da hatten die meistens größtenteils über diese Verrechnungskassen schon. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch Tricks, wie du diese Verrechnungskassen nachher wieder so umänderst, dass du dann den Tagesumsatz doch wieder verringern kannst.
Ja, die wurden jetzt verpflichtet in Deutschland, gell?
Genau, weil das halt, es geht ja um den um Schutz Schwarzgeld. Und Steuerehrlichkeit. Oh, Steuerehrlichkeit, das ist ein schönes Wort.
Ja, aber wie ist das? Kannst du irgendwie, Erfahrungen berichten? Was kam blöd an mit Trinkgeld? Was kam gut an? Hast du irgendwie Reaktionen gemerkt?
Ja, ich glaube, wir waren prinzipiell zu großzügig und an manchen Stellen, so beim Kaffee oder so, gibt der Franzose überhaupt kein Trinkgeld. sondern setzt sich einfach hin, ist es ja auch spottgünstig, da kriegst du irgendwie so einen Espresso für 1,20 Euro schon. Und da kannst du dich eine halbe Stunde mit ins Café setzen, deinen eigenen mitgebrachten Kekse mummeln, solange im Café nicht selber Essen angeboten wird. Und kannst du dich da irgendwie für 2,40 Euro eine halbe Stunde lang ins Café setzen, wo du ja in Deutschland schon wieder schief angeguckt wirst, weil du zu wenig konsumierst. Und das ist es völlig normal.
Ja gut, sind entspannte Leute da, ne?
Was auch ist, die trinken zu jeder Tages- und Nachtzeit gefühlt.
Alkohol.
Wasser auch manchmal. Ja. Also morgens um 11 Uhr schon mal ein Bier oder so. Ist normal. Aber sie trinken das sehr langsam. Ja. Also die nuckeln schon mal eine halbe Stunde an so ein Bier. Und weil es recht teuer ist, trinkst du dann halt auch recht wenig, aber dafür so kontinuierlich mäßig. Was rüber?
Ja, ich meine hier diese ganzen Südländer, die haben auch eine relativ geringe Alkoholikerquote. In meinen Augen ist auch der Hauptgrund wirklich, dass Trinken einfach zum normalen Essen und Tagesablauf dazugehört. Wohingegen ja die deutschen oder die osteuropäischen Völker sich halt zum Saufen verabreden und dann halt Vollgas geben und dann wieder Ruhe. Aber wo der Italiener auch, bei denen trinken ja auch Kinder, habe ich mir letztes Mal gehört, dass dann auch 12-, 14-Jährige ist dann normal, dass sie halt beim Essen den Wein mittrinken, was ja hier unvorstellbar ist, und mit 16 lässt man sie dann aber sich 20 Bier reinwürgen und auf die Intensivstation laufen.
Ja, die haben auf jeden Fall ein entspannteres Verhältnis dazu. Und mir ist jetzt auch kein irgendwie Besoffener mal gekommen. Wir waren ja auch nicht in irgendwelchen Großstädten oder so, aber es war eine sehr, sehr entspannte Trinkkultur dort in Frankreich.
Und wie groß war die Muselquote?
Ich hatte einmal einen Florian im Ohr, als ich irgendwann nach 2 Wochen das erste Kopftuch gesehen habe.
Nein. Doch. Schon in Fontane, oder wie hieß es?
Nee, gar nicht. Wir haben im Rückweg noch ein bisschen durch die Auvergne, ich glaube, so wird es ausgesprochen, gefahren. Und da in irgendeiner größeren Stadt dann tatsächlich mal ein paar gesehen. Aber ansonsten, aber du kannst ja auch den...
Gar nichts.
Der Franzose ist ja so ein bisschen, gerade in Südfrankreich, ein bisschen braungebrannter. Da kannst du ja einen Algerier von einem Franzosen eigentlich nicht mehr unterscheiden.
Naja, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Also ich kann es nicht. Ob du jetzt einen braungebrannten Südfranzosen hast oder einen Algerier, ist schwieriger
als die sehen auch komplett anders aus. Ja, das auf jeden Fall.
Wie das so ist.
Aber ich glaube schon, dass diese Dezentralisierung oder diese Dezentralität in Frankreich, die vor einigen bewahrt, was ja in Deutschland, also ich weiß, wenn ich hier wandern gehe, irgendwie am Arsch der Welt, bist du ja trotzdem in 15 Minuten, sage ich mal, schon wieder an einem Verkehrsknotenpunkt, ob es jetzt Autobahn oder Zug ist. Und da habe ich ja auch schon beim Wandern dann mein blaues Wunder erlebt, wenn dann da die Nafris in der tiefsten Eifel an der Bushaltestelle sitzen, dann schlackert man auch nicht schlecht mit den Ohren. Aber dann scheint Frankreich ja dann noch ein bisschen, das Land zumindest, etwas homogener zu sein.
Ja, es ist ja auch sehr auf Paris ausgerichtet, alles, das Gute und das Schlechte
in
Frankreich. Genau. Und vielleicht wird dann der Rest in Ruhe gelassen. Es waren noch ganz viele Autos mit Gelbwesten drin. Habe ich am Anfang gar nicht assoziiert. Aber dann irgendwie über den Beifahrersitz gehangen oder nochmal vorne oder hinten in der Scheibe drin. Also das ist immer noch so eine Art, ja, hat sich verselbstständigt oder standardisiert. Das war so ganz witzig. Und
aber es läuft eher jetzt aus, oder? Da passiert jetzt nicht mehr viel.
Ja, ich habe mich ein, zwei Mal versucht zu unterhalten, aber es ist ja auch ein bisschen schwierig mit in einer fremden Sprache, in einem fremden Land über Politik zu sprechen. Man ist ja auch im Urlaub, man will das ja auch nicht unbedingt, aber so ein bisschen mal versucht reinzufühlen. Ich glaube auch, dass sich das so ein bisschen jetzt desillusioniert hat. Ja. Und dass das jetzt in eine Richtung geht, wo die meisten, die da am Anfang mitgemacht haben, das nicht mehr sehen, dass es halt auch wieder sich verläuft. Verwässert. Ich glaube, das Ziel haben sie erreicht. Die Steuererhöhung ist ausgeblieben oder wurde weggenommen. Und die machen jetzt noch...
Ja, holen sie über die Maut dann wieder.
Ja, machen jetzt noch mehr Schulden und all sowas. Und ich sah sehr viele demolierte Radaranlagen gesehen. Ich glaube, das war noch ein Zeichen der Gelbwesten. Die haben da ordentlich abgeräumt.
Ja, das hat die, wie heißt die Dame? Eva Michels, ne? Die auch für Eigentümlich freischreibt. Die hat so einen hervorragenden Bericht über diese Gelbwesten geschrieben. Ich meine, in 5 oder 6 Folgen, also kann man auf EF Magazin mal nachlesen, wenn man Interesse hat. Also war für mich so der fundierteste Bericht über diese Bewegung, was das eigentlich ist.
Ja, genau. Und da, also da, dadurch ist mir dann, habe ich auch die, erst die Verbindung hinbekommen, dass diese ganz demolierten Sachen wahrscheinlich von den Gelbwesten waren. Die dann da, ja. Und die haben es noch nicht aufgebaut oder jetzt erstmal abgehängt und erstmal in so Plastikhüllen verpackt und dann wird es wahrscheinlich im Winter dann wieder
verhüllt, ja.
Rausgemacht, rausgeputzt und wieder aufgestellt.
Aber so deine Abschlussempfehlung, immer wieder gerne Frankreich oder einmal reich?
Immer wieder gerne, natürlich bei Sonnenschein und Sommer ist es sehr viel leichter, das zu empfehlen, aber doch vom Essen her, von den Menschen, alle super freundlich, lieb und nett. Natürlich wollen ja auch alle irgendwie dein Geld haben. Ja. Aber auch die, die man so zwischendurch trefft und die anderen Urlauber, es war eine sehr, sehr entspannte Sache und viel halt, wie gesagt, draußen in der Natur. Und mir ist eine Sache aufgefallen, und zwar, ich meine immer, mir einzubilden, dass ich im Ausland besonders gut Deutsche erkenne. Irgendwas, Gangart, Mimik, also die müssen ja nicht reden, ne? Schon 50 Meter gegen den Wind oder Kleidungsstil, meine ich zu erkennen, was Deutsch ist, wer Deutsch ist und wer nicht und wer Holländisch ist, weil Holländer lieben Neonfarben, muss man darauf achten, jeder Holländer hat immer irgendwo eine Neonfarbe, sei es die Schnürsenkel. Ein holländischer Mann hat immer Neonfarben und bei Deutschen es ist auch irgendwie drin, irgendwie erkennt man den, erkennen sich die Deutschen. Oder ich erkenne
das. Ja, man sieht das an der Art auf jeden Fall. Ja. Ich weiß, beim Gang her würde ich es auch merken. Ich sehe das immer, wenn ich beim Laufen oder beim Gehen. Also da kann ich eigentlich von weiter Entfernung schon zuordnen, ob das ein Ausländer oder ein Deutscher ist, wie der geht.
Das ist doch verrückt, aber oder?
So die Faustregel ist, ja, so absolut, ist halt Genetik. Aber ich finde, die Faustregel ist bei Deutschen eigentlich, und das ist keine Genetik, wenn jemand mit dem Helm Fahrrad fährt, dann ist das ein Deutscher.
Genau.
Das ist wirklich, also wir waren als Jugendliche und als Kinder so oft in Holland und Holländer fahren nicht mit Helm, per se nicht. Und wenn dann jemand mit 15 km/h auf einem breit ausgebauten Radweg fährt, in perfekter Schlangenlinie, die Kinder wie die Entchen hinterher, dann ist das ein Deutscher.
Genau, das ist mir dann.
Ja, aber bevor wir uns jetzt hier verabschieden, wir sind doch schon längst drüber, du Frankreich-Verrückter.
Ja, aber ich habe hier noch 3 Punkte stehen. Nee. Das war jetzt das Vorspiel sozusagen. Wir haben jetzt ein französisches Tempo diesmal. Es ist alles ein bisschen langsamer.
Okay.
Nach einer guten Flasche Rotwein dann.
Ja.
So sinniert, woher kommt es, woher kommt der Deutsche, wo will er hin, was kann er eigentlich? Und auch so ein Erlebnis gehabt.
Wo will er hin?
Wo will er hin? An dem Tag an einem Strand eine junge Familie mit einem kleinen Mädel, was irgendwie so 2 Jahre alt war, was gerade so im Wasser spielen konnte.
Ja.
Vater mit der Tochter gespielt und Mutter daneben mit so einem Sonnenschirm über den beiden gehalten. Ne?
Mhm.
Urdeutsch. Ja. Der Hautkrebs absolut. Bringt einen um. Wirklich urdeutsch.
Ja.
20 Meter weiter, ähnliche Sache. Mutter spielt mit Tochter, Vater liegt in der Sonne, knallerot alle, oder braun schon.
Mhm.
Und der Deutsche ist einfach ein risikoaverser Typ. Der hasst Risiko, was ihn einerseits, ich glaube, zu einem guten Ingenieur macht, weil er die ganze Zeit so Verbesserungen will und sowas, was Verbesserungspotenzial will. Aber ansonsten risikoavers hoch 10. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum so die ganze Klimahysterie, Atomhysterie und all sowas bei Deutschen ankommt. Sobald irgendwo nur dran steht, es könnte eventuell sein, dass ist der Deutsche auf den Bäumen.
Absolut, ja. Ich erinnere mich dran, ich hatte ein Seminar vor ein paar Jahren an der Uni. Da ging es um Verhaltensökonomie auch. Und das war ein internationales Seminar, also wirklich international. Nicht da irgendwie 3 Engländer drin sitzen, sondern wirklich weltweites Publikum. Und dann hat der Typ, also der Dozent hat tatsächlich eingestiegen mit der Anzahl durchschnittlicher Versicherungen weltweit. Und die Deutschen waren so weit auf Platz 1. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich weiß die Zahlen leider nicht mehr. Es war irgendwie im Schnitt 15 Versicherungen oder so. Und dann auf Platz 2, der hatte dann 8 oder 7. Also wirklich unvorstellbare Unterschiede.
Ja, und ich glaube, das ist das wirklich was so den Deutschen ausmacht, diese Risikoaversität. Und das führt im einen Extrem und im anderen Extrem auch zu guten Sachen und zu schlechten Sachen.
Absolut, ja.
Das ist echt faszinierend. Und das andere, was mir noch aufgefallen ist, ich treffe super oft Leute, die sagen, sie wollen im Urlaub keine anderen Deutschen treffen.
Okay.
So, Hauptsache keine anderen Deutschen. Wir wollen ja international sein, wir wollen uns mit den lokalen Leuten austauschen und all sowas. Ja. Wirklich diese deutschen Feindlichkeit so ein bisschen oder, ja,
avers. Aber sagen die das oder machen sie es wirklich?
Es ist so ein bisschen, wenn drei Italiener auf einem Platz stehen, dann oder in der gleichen Gegend sind, dann fangen die irgendwann an, sich zu unterhalten und auf dem gleichen Campingplatz sind und sowas. Und ja. Alle anderen, würde ich jetzt mal so behaupten, Nationen, Nationalitäten neigen dazu, sie so ein bisschen im Urlaub auch, ach, ist ja schön, da kommt ja auch aus Italien, ach, ist ja schön, da kommt ja auch aus England, das zu machen. Nur beim Deutschen hast du einen Teil, die sagt, nee, ich möchte nichts mit Deutschen zu tun haben. Das ist so was mir dann auch wieder im Urlaub aufgefallen ist, weil es auch wieder mal zwei Pärchen, die wir kennengelernt haben, gesagt haben, es ist so schön, hier gibt es so wenig Deutsche.
Und meinst du, das liegt an der eingeimpften Deutschfeindlichkeit?
Das oder das sicherlich auch, vielleicht auch, weil man halt wirklich an jeder Ecke meistens Deutsche trifft. Als Reiseweltmeister gibt es halt überall Deutsche. Aber ja. Ich glaube auch, und das ist vor allen Dingen gerade bei jungen bei jungen Leuten, so der sagt, nee, ich möchte keine
Aber ergänzen vielleicht nur dazu, die Deutschen sind ja schon, oder zumindest waren sie es früher, heute eigentlich auch noch, schon so ein Reisevölkchen irgendwie, also wenn man da sieht, zumindest, ich kenne es jetzt von den Dichtern und Denkern, die halt dann im 19. Jahrhundert wie die Wahnsinnigen in der Weltgeschichte rum sind. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Deutschen wollen dann das perfekte Bild von dem Ort, wo sie jetzt sind, haben, möglichst unberührt, um dann als neutraler Beobachter sich das anzutun, weißt du?
Ja.
Das war ja auch in dieser Entwicklung mit Paul Gauguin und diesen ganzen verrückten Franzosen, die da diesen edlen Wilden dann in der Karibik unbedingt wieder haben wollten. Mhm. Also ich glaube, wenn denen da ein Franzose über den Weg gelaufen wäre, die hätten den ja erschossen. Ne? Also da geht es ja nur darum, diese Kultur so rein wie möglich, auch Ernst Jünger hat auch ganz viel darüber geschrieben, bei Goethe auch, irgendwie nicht zu erhalten, aber doch zu sehen. Und man selbst ist ja schon der störende Faktor. Wohingegen ja andere, dann oder Engländer, Italiener zum Beispiel, ja dann froh sind, mit ihresgleichen rumzuhängen.
Ja, es ist auch, ich glaube, auch eine spezifisch deutsche Eigenart, neben der Risikoaversität auch so ein bisschen im Ausland am liebsten nicht auffallen zu wollen, ja.
Aber ist das nicht eigentlich auch schon ein bisschen Rassismus, wenn man so, also ich denke mir dann immer so, der Deutsche mit den Sandalen, der will sein Terrarium jetzt haben, wo er vor der Scheibe stehen kann und sich die Leute mal angucken, oder?
So ein bisschen Zoo-Mentalität.
Ja, genau.
Na, vielleicht. Ja, doch. Aber ich würde das jetzt nicht als Rassismus bezeichnen, weil das ist ja, also der Deutsche will das in Kambodscha genauso wie in Frankreich, genauso wie in Südamerika. Der will ja nur in Amerika, da will er alle belehren.
Ja, da kann er ja auch Englisch und dann kann er auftrumpfen.
Genau, aber ansonsten würde ich halt sagen, da ist der Deutsche, der Menschenschlag oder das Land, wo er dann ist, eigentlich egal. Er möchte überall nicht stören und überall dabei sein, aber überall nicht stören.
Ja, ja, ich meine jetzt nicht Rassismus im Sinne von abwertend gegenüber Negern oder Ostasiaten oder was auch immer, sondern halt, ja, dass man die schon irgendwie so als Tiere betrachtet, hört sich jetzt mega scheiße an, aber halt wie im Zoo, weißt du?
Ja, ja, man.
Dieses perfekte Habitat des Italieners und dann will der Deutsche dahin in Urlaub fahren und dann will der da keinen anderen Deutschen sehen.
Ja, ja, und möchte so eine Exklusivität haben, um das Land und die Leute wirklich kennenzulernen. Und da so einen unverfälschten Eindruck zu haben.
Ja, hier bei Jünger ja auch, der war ja immer in Sardinien in Urlaub und da hat er am Sarazenenturm das Buch geschrieben, das gibt es auch auf YouTube zum Nachhören, phänomenal gutes Buch. Und er ist halt jedes Mal, wenn er auf Sardinien war, ist er weiter in die Pampa gegangen, nur um bloß keinen Touristen und keinem elektrischen Strom zu begegnen. Und hat dann immer versucht, sich mit den Italienern gut zu stellen vor Ort und da mit seinem schwachen Italienisch sich irgendwie anzufreunden, um halt mit denen auf Festchen zu gehen und zusammen zu grillen und so weiter. Das ging auch so ein bisschen in die Richtung.
Ja, ja, doch, da ist dann Ernst Jünger vielleicht so ein bisschen der Prototyp,
der
so ist. Ja. So, aber ansonsten, und eine Sache ist mir noch aufgefallen, dann haben wir es aber auch wirklich.
Jetzt aber.
Beim Tanken muss man in Frankreich immer vorher bezahlen.
Echt? Ja. Haben die kein Vertrauen oder was?
Anscheinend ist das Sozialkapital da nicht so gegeben. Nur in einem kleinen Dörfchen hat man einmal die Möglichkeit, dass man erst danach bezahlt hat. Da war aber auch mein
Hinweis
nichts.
Aber ich muss sagen, ich weiß noch, als das bei mir mit dem Tanken oder als ich das begriffen habe als Kind, so das erste Mal, dass ich mit war, habe ich mich sehr gewundert, dass es so rum ist, wie es in Deutschland ist. Das weiß ich noch.
Dass man zuerst
Dass man tanken darf und danach bezahlt, weil man könnte ja auch einfach wegfahren. Aber ich glaube, selbst zu der Zeit gab es eigentlich auch schon Überwachungskameras oder zumindest Attrappen.
Ja.
Und dann hat es niemand mehr gemacht.
Ja, und du hast das Nummernschild, all sowas. Und ja, ich meine, du kannst das Nummernschild alles abmachen. Es ist einfach nur mal aufgefallen, dass das Tanken da immer vorher bezahlt werden muss, wenn es nicht eh alles schon nur noch mit Karte war. Ja.
Ja.
Ja, ansonsten bin ich so ein bisschen mit meinem Urlaub durch.
Ja.
Wir können also
den Werbeblock schieben.
In den Werbeblock überschieben, genau.
Dann schieb du mal vor.
Ich schieb mal vor. Dann fange ich mal mit dem EF Jungautoren-Wettbewerb und Seminar an. Das ist ja wieder, wir beide sind ja schon langjährige, wie nennt man das?
Alumni.
Alumni, genau. Mittlerweile Alumni. Und wir wollen diese einmalige Erlebnis, was da auf Usedom stattfindet und was von Eigentümlich Frei da zur Verfügung gestellt wird, natürlich nur wärmstens weiterempfehlen.
Ja.
Und wenn ihr unter 30 seid, deshalb duze ich euch jetzt auch mal, dann habt ihr noch bis zum 30. September, ist glaube ich der Einsendeschluss, ne? Warte mal, ich habe hier irgendwo den Tab offen. Ja, 30. September, der Einsendeschluss für einen Artikel zum Thema 30 Jahre nach dem Mauerfall, Dissidententum heute. Das hört sich doch verführerisch danach an, was über Martin Sellner zu schreiben.
Hör mal, Gunnar Kaiser, weil der ist zu alt.
dass man dazu was macht. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Lust drauf habt, macht da mit. Es ist, auf jeden Fall könnt ihr bei Eigentümlich Frei dann 3 Monate lang eine Schnupper-Abo. Kriegt jeder Aufsatz, der mitgemacht hat.
Das kriegen alle Teilnehmer.
Genau, und, ne? Und die Besten werden dann nach Usedom eingeladen, wo sie dann 3 Tage lang von der libertären Speerspitze auf Linie gebracht werden. Und vielleicht auch noch lernen, wie man ein bisschen besser schreibt.
Ja, und wir, also Arne und ich als trinkfreudige Westler, freuen uns sehr, wenn es junge Leute gibt, die zumindest behaupten, dass sie mehr trinken würden als wir, weil wir haben immer das Gefühl, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das flacht ja alles so ein bisschen ab bei den jungen Leuten in den letzten Jahren. Aber ihr müsst natürlich nicht automatisch mit uns um die Wette trinken, aber würden uns auf jeden Fall freuen, dann junge Leute und auch neue junge Leute mal kennenzulernen. Also es geht 5 Tage, ne? 6 Tage, 5 Tage?
Ja, es ist ja nicht nur das Schreibseminar dabei, es ist ja auch noch nachher dann die Konferenz dabei, die man,
die richtige
auch, noch,
Konferenz,
wo man auch noch dann die Teilnahme ja gesponsert bekommt von Eigentümlich Frei, weil auch die kostenlos ist.
Genau.
Oder von Eigentümlich Frei übernommen wird, da die Kosten für. Also wie gesagt, macht da einfach mit, traut euch, schreibt was, es macht Spaß und man lernt unglaublich viele interessante und entspannte und interessante Leute da vor Ort kennen.
Facettenreiche Leute, das finde ich immer so das Tolle. Also wirklich so unterschiedliche Typen, die da unterwegs sind.
Ja, unter anderem dann auch wir beiden wahrscheinlich.
Ja.
So, also wer jetzt noch nicht Feuer geleckt hat, Lunte gerochen hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
Ja.
Willst du noch irgendwas nachschieben? Hast du noch eine Werbung?
Ja, sollen wir die alten Säcke noch ansprechen?
Und die alten Säckinnen vielleicht auch.
Und die alten Säckinnen. Und zwar nicht nur die jungen Leute können jetzt bei EF mitmachen. Und zwar dürfen die Alten auch mitmachen beim Literaturpreis. Und zwar, oder beim Literaturwettbewerb. Den Preis kriegt dann nur der Beste. Und zwar ist auch der Einsendeschluss der 30. September, meine ich, ne?
Ich habe, ja, 30. September.
Genau. Und da gibt es halt auch wieder diese Teilnahme an der Usedom-Konferenz. Und man soll eine Science-Fiction Kurzgeschichte zum Thema rosige Aussichten schreiben. Wie gesagt, keine Altersbeschränkung, 50.000 Zeichen oder bis 50.000 Zeichen, also ein bisschen länger als die Jungspunde. Und da kann man auch Geld gewinnen und natürlich viel Ruhm und Ehre.
Ja, aber es ist ja immer so, dass die Alten, weißt du, die können sich ja nie kurz halten.
Ja, das stimmt, ne?
Ja, da ist man.
Das stimmt.
Altersgerechte Zeichenbeschränkungen bei Eigentümlich Frei. Ja, sehr gut. Ja, und es gibt sogar diesmal noch bei den Jungautoren gibt es auch 1.000 Euro zu gewinnen.
Ja, das lohnt sich. Zum ersten Mal wohl.
Ja, das lohnt sich ja richtig.
Als wir gewonnen hatten, durften wir nur für laut trinken.
Ja, und wir haben eine Medaille bekommen.
Stimmt, aus gefälschtem Gold.
Ja, Julius Faucher, der erste libertäre, wie nennt man sowas? Publizist in Deutschland.
Der erste Proto-Libertäre Anti-Zensur-Publizist in Preußen.
Schön ist es. Doch.
Ja, schön. In Preußen. Aber wie auch immer, in Preußen. Wir müssen aber noch die Standardwerbung nachschieben. Und zwar, wenn ihr den Podcast hier mögt, dann sagt es uns, kommentiert, schreibt E-Mails, antwortet, drückt gefällt mir und empfehlt es euren Freunden und auch das mit der Glocke und so weiter. Aber ich glaube, das wisst ihr mittlerweile besser. Das wissen Sie mittlerweile besser als wir. Und jetzt habe ich mir dein Du schon angewöhnt, Sie Arschloch.
Mit Verlaub, wie bitte.
Auch immer, mit Verlaub, ja, Herr Präsident. Ja. Und wir verabschieden uns aber jetzt nach dieser extrem langen Folge, die ihr nur Arno Stöcker zu verdanken habt mit seinem schönen Frankreich-Urlaub. Und dann hören wir uns aber nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Ciao, ciao.
Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.